SWR Kultur. Gast vor acht.
Ich frage mal, woran denken Sie bei dieser Musik? Sentimental Journey, Jazzstandard aus den 40er Jahren, ja. Aber vor allem ist es seit 35 Jahren die Titelmusik von Eisenbahnromantik. Einer Kultsendung, darf man glaube ich sagen, im SWR-Fernsehen. Dafür hat Harald Kirchner als Redakteur 3 Jahrzehnte lang Geschichten über Eisenbahnen in aller Welt zusammengetragen. Von Alaska bis Kenia und Honduras bis Japan und natürlich überall in Deutschland. Jetzt endet diese Reihe. Harald Kirchner geht in den Ruhestand. Aber vorher ist er noch unser Gast vor acht. Willkommen bei SWR Kultur, Herr Kirchner.
Hallo.
Sagen Sie, sind die Züge in Japan wirklich so wahnsinnig pünktlich?
Ja, das sind sie. 30 Sekunden Verspätungstoleranz. Ab einer Minute gibt es Entschuldigungen auf dem Bahnsteig. Und ab 5 Minuten muss man befürchten, dass sich der Lokomotivführer entleibt. Also die sind schon sehr pünktlich.
Ich frage natürlich, weil Sie Ihren letzten Film für die Eisenbahnromantik jetzt in Japan gedreht haben. Ja. Worum wird es in dieser Folge vor allem gehen?
Das ist mit dem Zug durch Hokkaido, ist eine Arte-Produktion. Aber wir haben daraus mit ein bisschen größeren Schwerpunkt auf die Eisenbahn 2 Folgen Eisenbahnromantik gemacht. Die heißt dann Hokkaido von Hakodate nach Sapporo. Und Japans Nordinsel einmal quer durch Hokkaido. Da haben wir ein bisschen mehr Eisenbahn untergebracht, als man das bei Arte tun könnte. Und so sind es richtige Eisenbahnromantikfilme geworden, mit einem Museum drin, mit einer alten Dampflok, mit Schneepflügen, einem Hotelzimmer, in dem ein Führerstand ist und lauter solchen Dingen.
Was hat Sie besonders beeindruckt?
Das ist die Präzision, die Freundlichkeit, die Züge sind angenehm. Man fährt übrigens immer vorwärts. Die drehen die Sitze immer um, wenn die in den Endbahnhof kommen. Also das ist schon ein ganz anderes Reisen, das ist wunderbar. Dann ist da eine herrliche Landschaft, man sieht sehr viel. Und was ein anderes ist, in Deutschland, wenn man da Lärmschutzwände hat, dann sieht man nichts. Aber die meisten Strecken in Japan haben auch Lärmschutzwände, die enden aber an der Fensterkante des Shinkansen und man sieht trotzdem was. Das ist einfach klasse.
Ihr allererster Film für Eisenbahnromantik war, wenn ich da richtig informiert bin, 1996 ganz und gar nicht romantisch. Da ging es nämlich um Stuttgart 21. Ja, kann man die Folge noch gucken? Ist
ja,
die noch aktuell?
Die ist noch in der Mediathek drin. Sie kam 98 aus. Ich habe so ein paar kleinere Sachen vorher gemacht, aber das war eigentlich tatsächlich der richtig erste große Film, den ich gemacht habe. Stuttgart 21, gleich so ein Politding, eigentlich nicht romantisch. Und der Witz an dem Film ist, stimmt alles noch außer den Zahlen.
Die sind natürlich gestiegen, also die Geldsummen meine Sie
ja,
vor allem,
genau, die Kosten. Genau. Und die Jahreszahlen, also der Film endete mit, die ersten Züge sollen hier 2010 rollen, ist schon ein bisschen her.
Die erste Folge über Stuttgart 21, also die letzte, die Sie gemacht haben, Japan, wie gesagt, jetzt stellt der SWR die Reihe ein. Als das bekannt wurde, gab es ein großes Wehklagen, sogar eine Petition hat jemand gestartet. Waren Sie überrascht?
Eigentlich nicht, weil wir haben ja gemerkt, überall, wo man rumlief und man sagte, man kommt von der Eisenbahnromantik, oh toll, kennen wir. Wenn man 35 Jahre so dauerhaft gesendet wird, dann auf allen anderen dritten Programmen, auf den anderen Digitalkanälen, überall lief das. Man konnte ja irgendwann den Fernseher zu jeder Zeit anmachen, auf irgendeinem Kanal lief eine Folge. Also es war einfach bekannt und es war klar, dass wenn Leute das wirklich mitkriegen, das Ding ist weg, dass da irgendwie die Leute sich regen, dachte ich mir schon.
Was ist aus Ihrer Sicht besonders an der Eisenbahnromantik? Warum dieser anhaltende Erfolg?
Das Credo war, wenn der Opa sozusagen sich seine Eisenbahnromantik anguckt, dann dürfen sich seine Frau und der Enkel neben ihm auf dem Sofa nicht langweilen. Das war das Ding. Also wir haben nicht nur rein Eisenbahnen gemacht, sondern wir haben ein bisschen drumherum geguckt. Also wenn da ein Kloster am Wegesrand war, dann haben wir natürlich auch über das Kloster berichtet. Wir haben über Land und Leute berichtet. Also es war nie nur ein reines Eisenbahnprogramm, sondern das war so eine Mixtur aus Kultur und Eisenbahn. Und es war auch ja manchmal ein bisschen entschleunigt. Ich habe mir jetzt mal uralte Folgen angeguckt. Die sind ein bisschen langsamer vom Duktus. Heute schneidet man schneller. Das haben wir dann auch gemacht in den späteren Folgen. Aber es hatte auch so eine gewisse Geruhsamkeit, ohne dass es einfach nur banal war. Also man konnte sich informieren. Man war nicht irgendwie gestresst durch irgendwas. Es waren Inhalte, Das waren nicht nur schöne Bilder, sondern wirklich journalistische Arbeit da drin. Aber es war eben nichts furchtbar Aufregendes, nichts Schlimmes. Selbst der Stuttgart 21-Film, den kann man angucken, ohne dass einem irgendwie der Kamm schwillt. Also das war einfach ein Programm, was man gucken konnte und man musste sich nicht dabei aufregen.
Ich habe auch gerade beim Reinklicken sofort was gelernt über Bananenplantagen in Honduras oder religiöse Bräuche in Usbekistan. Also das sind so die Sachen, die da vorkamen. Die Folgen hießen dann, wenn es vor der Haustür war, 125 Jahre Schwäbische Albbahn oder mit dem Schienenbus an den Bodensee. Es ging aber eben auch vom Blauen Nil ans Rote Meer oder mit Dampf und Diesel durchs wilde Alaska. Sie haben auch Züge porträtiert, den Churchill-Pfeil und den Knochenschüttler habe ich gesehen. Haben Sie Lieblingsfolgen? Also wenn jemand sagen würde, ich kenne diese Serie nicht, bei welcher Folge würde ich sagen, die musst du anschauen.
Ganz schwer zu sagen. Also gerade, was nie so gut gelaufen sind, die aber richtig toll sind, sind eigentlich die Folgen über Afrika. Gerade die vom Blauen Nil, die sind sehr schöne Folgen, auch über den Sudan. Da kann man Dinge entdecken, die man nicht gewöhnt ist. Ne? Und beliebt waren natürlich die Schweiz-Filme, Glacier Express in x verschiedenen Ausführungen. Ich persönlich habe viel in Österreich auch gedreht. Da gab es was über den Semmering. Das war auch einer meiner frühen. Das war sehr schön, weil man da wirklich Kultur, Geschichte und Eisenbahn mit verbinden konnte.
Und was auch fest dazugehörte, waren Modelleisenbahnen. Also Sie haben immer wieder Menschen regelmäßig porträtiert, meistens Männer, die im Keller zwischen Miniaturgüterzügen und Gleisanlagen glücklich sind. Welchen Bastler oder welche Bahn haben Sie da sofort vor Augen?
Ich habe mal einen Film gemacht über unseren ehemaligen Justizminister in Baden-Württemberg, Ulrich Gold. Der hat nämlich auch eine Modelleisenbahn unterm Dach. Und der sagte, das ist, wenn man abschalten will, wenn man wirklich mal alles um sich herum vergessen will, kann man sich in diese kleine Welt begeben, diese Züge fahren lassen und da sei man ganz bei sich. Und das fand ich ganz interessant, weil wird ja immer so ein bisschen belächelt, Eisenbahn ist so ein bisschen infantil. Nee, aber es ist so ein bisschen abschalten, sich wirklich loslösen vom Trubel der Welt und man kann einfach wirklich bei sich sein und diese Dinger fahren lassen.
Wir sprechen gleich weiter über das Zugfahren und über Eisenbahnromantik mit Harald Kirchner, SWR-Redakteur und unser Gast vor acht in SWR Kultur am Abend. Harald Kirchner ist unser Gast vor acht in SWR Kultur am Abend. Er ist Redakteur in Stuttgart und hat 30 Jahre lang die Sendung Eisenbahnromantik betreut. Fahren Sie auch privat gern Zug, Herr Kirchner?
Ja, klar. Ich meine, im Moment ist es in Deutschland ein bisschen hart, sich Zug zu fahren. Aber natürlich fahre ich gerne Zug und fahre inzwischen sehr ungern Auto, wohne halt mitten in der Stadt und das ist alles sehr praktisch. Und ich versuche eigentlich alles mit dem Zug zu machen. Ich fahre auch ganz gern in Urlaub mit dem Zug. Geht ja auch ganz gut. Und es ist eigentlich eine sehr angenehme Art zu reisen. Man muss nicht gucken, wo man einen Parkplatz findet. Man muss nicht gucken, wo geht's lang, sondern der Zug findet hoffentlich sein Ziel selbst. Und all das finde ich sehr, sehr angenehm. Und wenn es einen guten Speisewagen gibt, so wie in der Schweiz, dann kann man sich da auch ruhig niederlassen. Das ist sehr angenehm.
Man hat aber wahrscheinlich als Redakteur dieser Sendung einen anderen Blick aufs Geschehen, oder? Was nehmen Sie so wahr, wenn Sie im Zug unterwegs sind?
Es hat sich verändert, also die Präzision gibt es nicht mehr, das ist ja in aller Munde. Es ist voller geworden in einer gewissen Weise, was ja einerseits schön ist, andererseits dieses, man hat sich früher mal in ein Abteil gefläzt, man hatte quasi sechs Sitze für sich und konnte die Tür zumachen und einfach auf die Landschaft gucken, das ist heutzutage nicht mehr möglich. Also das fand ich schon ganz schön und ich mochte auch so die verschrienen Silberlinge, diese uralten Nahverkehrswagen, die ein bisschen rumpelten und mit so roten Kunstledersitzen ausgestattet waren, aber mit denen konnte man einfach schön durch die Landschaft rücken und das war einfach angenehm.
Die Schweiz haben Sie jetzt schon zweimal angesprochen, von Japan hatten wir es auch. Wo geht es pünktlicher zu, in der Schweiz oder in Japan?
Japan ist schon noch eine Spur besser, also aber das hängt auch an der Mentalität von denen. Also sagen wir mal so, ich weiß nicht, wenn ich Lokführer wäre, ich weiß nicht, ob ich das wirklich in Japan sein wollte, weil der Druck auf die Leute ist sehr, sehr hoch. Aber das ist in deren Mentalität. Also ich habe auch so einen kleinen Clip mal gemacht, ausgekoppelt aus dem Film, über die Abfertigung eines Shinkansen an einem Bahnsteig. Und der Chef des Shinkansen-Bahnhofes war da für ein Interview da und der sagte zu uns, wir hatten genau 1 Stunde und 25 Minuten Drehzeit. Da sind die Japaner sehr präzise. Und dann sagte er mir, weil ich so ein paar Fragen gestellt habe, wo er gemerkt hat, da kennen Sie ja so ein klein wenig aus. Und dann sagte er zu meiner Übersetzerin, Unsere Drehzeit wird um 5 Minuten verlängert und er fertigt einen Shinkansen für uns ab. Und die japanischen Eisenbahner haben alle eine Taschenuhr. Und die zieht er dann mit einer Handbewegung mit seinen weißen Handschuhen heraus, schaut auf sie, macht diese Gesten der Abfertigung. Also es ist ein Traum, das ist fast wie ein militärisches Ballett, das er aufführt, zumal er die Uniformen sehen aus, als ob da ein Drei-Sterne-General vor einem steht.
Wo auf der Welt ist Pünktlichkeit weniger wichtig?
Naja, eigentlich legen die alle Wert auf Pünktlichkeit, aber es wird nicht immer so gelebt, beziehungsweise es gibt auch größere Toleranzen. Tatsächlich, in Afrika hat man halt auch mal ein paar Stunden Verspätung. Das kommt vor, wie in Amerika übrigens auch. Also so große Züge wie der California Zephyr, wenn der 4 Stunden später kommt, ist das völlig normal. Also es ist nicht nur irgendwie in der sogenannten dritten Welt, sondern das ist auch in großen Industrienationen wie in den Vereinigten Staaten so.
Was steht dann vielleicht stattdessen im Mittelpunkt? Also, oder anders gefragt, wo ist die Bahnkultur vielleicht ganz anders als bei uns?
Also zum Beispiel in Amerika, da gibt es nur ganz wenige Züge, die wirklich sozusagen Transportmittel sind. Das gibt es im Ostkorridor, aber die haben quasi wie Kreuzfahrten. Also dieser California Zephyr von Chicago nach Oakland, also faktisch San Francisco, der ist mehrere Tage unterwegs. Und das sind große Luxuszüge. Man kann drin sitzen, man wird da verköstigt, man kann die Landschaft beobachten. Das ist mehr eine Kreuzfahrt, die man da machen kann, die mehrere Tage geht. Und das hat schon einen besonderen Charme.
Was gehört für Sie zu einer gelungenen Bahnreise? Was haben Sie immer dabei? Woran denken Sie?
Also ich brauche immer einen Fensterplatz vorwärts. Ja, das ist für mich schon irgendwie wichtig. Dann, wenn es einen Platzservice gibt, ein Gläschen Wein in Österreich, ein grüner Veltliner und man sieht da in die Wachau hinein oder so. Das ist einfach eine wunderbare Sache. Ich genieße es gern. Ich mag das eben als einen kleinen Event haben, da in einem schönen Abteil oder eben an einem schönen Fensterplatz zu sitzen und Landschaft und vielleicht auch ein Wein und ein Essen zu genießen.
Sind Sie denn jetzt mit ambitionierteren Bahnreisen eigentlich durch oder haben Sie auch ohne Sendung noch bestimmte Ziele oder Strecken auf dem Zettel?
Ah ja, ich will sogar noch mal nach Japan, weil ich bin da viel außen gewesen, habe die Züge von draußen gesehen und ich wollte mal in einigen, die ich nur von außen gesehen habe, auch mal mitfahren. Also da man hat so ein bisschen Blut geleckt und all die Sachen, die man beim Dreh ist stressig und so weiter, die möchte ich jetzt einfach mal genießen. Also da werde ich auch manche Orte wieder aufsuchen, auch in Österreich mal wieder über den Semmering fahren und solche Dinge, das habe ich schon vor.
Und um zum Schluss noch mal auf die Sendung zurückzukommen, welche neuen Folgen wird es denn noch geben?
Also wir haben uns überlegt, was machen wir, weil wir haben, die sind ja aus Arte-Folgen entstanden und da gibt es immer so ein halbes Jahr, wo wir das Material nicht gleich verwenden können. Deshalb setzen wir die prominent am 1. November. Da macht Dreisat einen großen Thementag mit lauter Eisenbahnromantikfilmen und da gibt es nochmal 5 neue Eisenbahnromantiken, die auf Dreisat am 1. November gesendet werden. Das sind die en bloc, dann verschwinden die nicht so in diesem täglichen Wiederholungssumpf, sondern die sind danach wirklich mal präsent. Das ist wirklich prima.
Und bis dahin dann, wie gesagt, kann man sie in der ARD-Mediathek auch noch reichlich gucken und auf Schienen durchs Land und durch die Welt fahren. Harald Kirchner, ganz herzlichen Dank.
Danke auch.